Ja, bevor ich starte, möchte ich ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen überbringen. Unsere Gemeinde lässt eure sehr herzlich grüßen. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, und das sind die Verse 1 bis 5. Das ist das bekannte Bild von Jesus, der von sich sagt, dass er der wahre Weinstock ist und dass wir die Reben sind. Und der Taufvers wird dann der Vers 5 sein. Ich werde aber über die ersten 5 Verse von Johannes 15 predigen. Dort sagt Jesus von sich selbst: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, von den alten Griechen ist uns die Geschichte von Achilles überliefert. Achilles war ein Held und er war Sohn des Königs Peleus und der Meernymphe Thetis, der Überlieferung nach. Und gemeinsam mit dem griechischen Heer hat er gegen die Stadt Troja gekämpft und dann schlussendlich auch gewonnen. Aber bevor Achilles nach Troja kam, um dort zu kämpfen, stellte ihn seine Mutter vor eine Wahl. Sie sagte zu ihm: Junge, entweder du gehst in diesen Krieg, du kommst bald wieder zurück und du lebst dann ein langes Leben. Und dieses Leben wird enorm langweilig sein und ziemlich bedeutungslos. Oder, das ist die Alternative, du kannst in diesen Krieg ziehen, du kannst in diesem Krieg kämpfen und zu einem Helden werden. Aber die Kehrseite dieser Möglichkeit ist, dass du in diesem Krieg auch sterben wirst. Die Frage ist, wofür entschied sich Achilles? Ohne großartig nachzudenken, für das kurze und ruhmreiche Leben anstelle des langen und langweiligen Lebens. Und die Geschichte von Achilles ist natürlich ein Mythos. Aber ich glaube, dass solche Mythen uns sehr viel erzählen über die Sehnsüchte, die wir als Menschen haben. Achilles hatte eine Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt. Wir alle wollen, dass unser Leben wirkliche Bedeutung hat. Wir wollen, dass wir etwas bewirken, das auch nach unserem Tod nicht einfach vorbei ist. Und die Bibel sagt uns, dass es tatsächlich Dinge gibt, die wir in diesem Leben tun und die über dieses Leben hinaus Bedeutung haben. Aber anders als bei Achilles werden von uns jetzt keine Heldentaten erwartet. Wir müssen kein Troja erobern, wir müssen keine Armee befehligen, wir müssen uns auch keinen Ruhm in dieser Welt erarbeiten. Wir müssen noch nicht mal großartig bekannt sein. Das, was über unser Leben hinaus bleibt, ist nach der Bibel etwas anderes. Das sind die großen Dinge in unserem Alltag, aber vor allem die vielen kleinen Situationen, wo wir ganz einfach das tun, was Gott gefällt. Und diese Dinge, die Gott gefallen, die nennt Jesus hier in Johannes 15 Frucht. Frucht, das sind die Dinge, die wir tun, die wir denken und die wir sagen. Und zwar so, dass Gott nachher sagt: Ich bin zufrieden damit. Ich finde das gut. Ja, die meisten Dinge in unserem Leben, die wir so anhäufen, die sind nach unserem Tod weg. Es ist dann egal, wie viel Geld wir hinterlassen. Es ist egal, was für ein Haus wir hinterlassen, wie viele Schul- oder Universitätsabschlüsse. Und auch das, was Achilles geleistet hat, war nach seinem Tod ziemlich schnell egal. Die Bibel sagt, das Einzige, was wir mitnehmen aus diesem Leben, ist Frucht. Frucht ist etwas, das bleibt. Sagt Jesus selbst in unserem Kapitel, und zwar einige Verse weiter, in Vers 16. Dann sagt er zu seinen Jüngern: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Die Frucht, die wir hier auf dieser Erde bringen, das ist das Einzige, was wir aus diesem Leben mitnehmen. Und deswegen ist es ziemlich wichtig zu wissen, wie man Frucht bringt. Und genau das erklärt uns Jesus in unserem Predigtabschnitt. Und das ist das Thema für heute Morgen: Frucht bringen, die bleibt. Und ich habe 3 Punkte. Erstens, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Zweitens, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Und drittens, Frucht bringen, Nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Ihr findet die Punkte auch auf eurem Gottesdienstzettel. Ein erster Punkt, Frucht bringen, nur dann hast du eine Zukunft. Die ersten beiden Verse sind Teil einer langen Rede. Oder alle unsere Verse von dem Predigtext sind Teil einer langen Rede, die Jesus kurz vor seinem Tod gehalten hat. Wir finden sie in Johannes Kapitel 13 bis 17. Und Jesus erklärt in dieser Rede, was es heißt, ein Nachfolger von ihm zu sein, und zwar auch dann, wenn er selbst nicht mehr da sein wird. Und in unseren Versen verwendet Jesus ein Bild, um seinen Jüngern damals und uns heute zu erklären, wie wir Frucht bringen können. Es ist das Bild vom Weinstock und den Reben. Er schreibt in Vers 1 oder er sagt in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus vergleicht sich in diesem Vers selbst mit einem Weinstock. Das ist der knorrige, hölzerne Teil in der Mitte von so einer Weinpflanze. Und dieser Weinstock steht in einem Garten, wo nach dem Bild Gott selbst der Gärtner ist und sich um den Weinstock kümmert. Und an dem Weinstock hängen viele Reben. Und das sind die dünneren Äste, die abgehen von dem knorrigen Mittelteil und an denen dann die Früchte, die Weintrauben wachsen. Und die Reben stehen in diesem Bild, was Jesus verwendet für uns Christen, die wir mit Jesus, dem Weinstock, durch Glauben verbunden sind. Und als Reben bringen wir dann Frucht. Wie erwähnt, Frucht zu bringen bedeutet, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das betrifft sowohl unser Herz, also das, was wir im Innern denken und wollen. Und es betrifft genauso unser Verhalten, wie wir uns nach außen geben mit unseren Worten und Taten. Das betrifft unser Leben alleine, wenn wir ganz alleine sind. Das betrifft aber auch unsere Beziehungen. Es betrifft unsere Beziehung, die wir zu Gott haben, und es betrifft unsere Beziehungen, die wir zueinander haben. Überall da sind wir aufgerufen, nach den Maßstäben zu leben, die Gott uns gegeben hat. Nichts anderes bedeutet es, Frucht zu bringen. Im Galaterbrief in Kapitel 5 greift Paulus das gleiche Bild auf und er schreibt dort in 5 Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die Paulus uns aufzählt, um uns zu zeigen, was bedeutet es in diesem Leben, Frucht zu bringen. Es sind alles Dinge, die Gott mag. Aber jetzt ist die Frage, wie ist das? Bringen wir als Menschen automatisch Frucht, wenn wir zu Jesus gehören? Also wenn wir mit dem Weinstock verbunden sind, um im Bild zu bleiben, geht das dann automatisch. Und anscheinend ist die Sache nicht so einfach. Denn Jesus sagt in Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Also der Weingärtner Gott. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Es gibt also anscheinend Reben am Weinstock, die bringen keine Frucht. Und sie werden dann auch von Gott, dem Weingärtner, weggenommen. Und später sagt Jesus es sogar noch deutlicher, nämlich in Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Von was für Menschen redet Jesus hier eigentlich? Wenn wir genau hinschauen, sind es keine Menschen, die sich überhaupt nicht für ihn interessieren. Denn diese Reben, von denen hier die Rede ist, das sind ja zunächst einmal Reben, die am Weinstock Jesus sind. Das heißt, es sind keine Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben, sondern Jesus spricht von Menschen, die scheinbar zu ihm gehören. Und wenn man sie fragt, würden sie sagen, dass sie Christen sind. Sie gehen vielleicht auch immer mal in die Kirche oder eine Gemeinde und machen auch viele von diesen standardchristlichen Sachen. Aber das Problem ist, sie bringen keine Frucht für Gott. Und dafür wird Gott sie bestrafen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommen wird, werden die Menschen, die keine Frucht gebracht haben, genauso gerichtet werden wie die Menschen, die in ihrem ganzen Leben völlig ohne Jesus gelebt haben. Jesus sagt in der Bergpredigt einmal über diese Menschen, die scheinbar sich zu ihm gehalten haben, aber keine Frucht gebracht haben. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Auf der anderen Seite sind die Menschen, die nicht nur sagen, sie seien Christen, sondern die dann auch Frucht bringen. Und Jesus sagt über sie am Ende von Vers 2, jede Rebe aber, die Frucht bringt, die reinigt der Weingärtner, damit sie mehr Frucht bringt. Die, die wirklich zu Jesus gehören, die bringen Frucht und nicht nur das. Jesus verspricht ihnen, er sagt ihnen zu, dass Gott sie dafür segnen wird. Und in ihrem Leben dafür sorgen wird, dass sie weiter und mehr Frucht bringen. Aber spätestens jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, wie passt das eigentlich zu der Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerettet sind? Stimmt das denn, was Paulus zum Beispiel im Galaterbrief oder im Römerbrief lang und breit erklärt? Sagt Jesus hier nicht in unseren Versen, wenn du Frucht bringst, also wenn du gut lebst, dann wirst du errettet und wenn nicht, dann halt nicht? Wie passt es zusammen? Als würde Jesus solche Gedanken kennen, unterbricht er für einen Satz, für einen Vers sein Bild vom Weinstock und den Reben. Und er sagt in Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Mein zweiter Punkt, Frucht bringen, nur nachdem Jesus dich angenommen hat. Bevor wir dazu kommen, was Vers 3 nun bedeutet, möchte ich euch erstmal darauf hinweisen, was Jesus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, wenn ihr Frucht bringt, dann mache ich euch zu einer Rebe an meinem Weinstock. Wenn Jesus das gesagt hätte, dann hätte Jesus Werkgerechtigkeit gepredigt. Dann hätte er gesagt, wir sind erst eine Rebe am Weinstock und dann bringen wir... Nein, er hätte dann gesagt, wir müssen erst Dinge tun, um dann eine Rebe zu werden. Aber er sagt, wir sind erst Rebe am Weinstock von Jesus und dann bringen wir Frucht. Und wie werden wir so eine Rebe am Weinstock? Das erklärt Jesus mit Vers 3. Also er geht quasi in der Zeit nochmal zurück und erklärt jetzt, warum wir überhaupt Reben am Weinstock sind. Und er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja, das ist sehr kurz und es klingt etwas rätselhaft. Und es heißt Folgendes. Jesus sagt, ich habe euch mein Wort gepredigt und ihr habt diesem Wort geglaubt und deswegen seid ihr rein. Ich sage es nochmal. Jesus sagt, ich habe euch mein Wort gepredigt, ihr habt diesem Wort geglaubt und deswegen seid ihr rein. Was Jesus hier in Vers 3 in wirklich komprimierter Kürze erklärt, ist die Wahrheit, dass wir alleine aus Glauben gerechtfertigt sind. Und das galt im Alten Testament, das galt für die Jünger, zu denen Jesus das sagte, und es gilt genauso für dich heute Morgen. Luther hat es mal ebenfalls sehr kurz formuliert, indem er sagte, glaubst du, so hast du. Gehen wir jetzt wieder zurück zum Bild vom Weinstock. Jesus sagt hier in Vers 3 also, Reben am Weinstock seid ihr allein aus Glauben an mich, beziehungsweise allein aus Glauben an das, was ich über mich gesagt habe. Und das ist das, was die Bibel als Rechtfertigung bezeichnet. Was zählt, ist Gottes Urteilsspruch über dein Leben. Und wenn du glaubst, dann lautet Gottes Urteilsspruch über dein Leben, du stehst vor mir ohne Sünde. Oder eben, du stehst vor mir rein, so wie es Jesus in Vers 3 formuliert. Fertig. Aber wenn wir so darüber nachdenken, dann kommt dem einen oder anderen vielleicht ein weiterer Einwand. Ist es dann tatsächlich möglich, dass ich zwar an Jesus glaube, aber irgendwann dann doch nicht in den Himmel komme, weil ich nicht genug Frucht gebracht habe? Oder anders formuliert, ist es möglich, dass Christen, die an Jesus glauben, die mit dem Weinstock verbunden sind, dann vom Glauben abfallen? Und der Einwand liegt auch sehr nahe. Ist es nicht genau das, was Jesus in den Versen 2 und 3 sagt? Durch Glauben hängen viele Reben an mir. Ich bin der wahre Weinstock, aber nur die, die Frucht bringen, die werden auch gerettet, die anderen eben nicht. Und zugegeben, wenn wir nur dieses Kapitel in der Bibel hätten, dann wäre das die naheliegende Schlussfolgerung. Aber bei der Auslegung der Bibel gibt es ein Prinzip und das lautet, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, wir müssen alle Stellen berücksichtigen, in denen Jesus darüber spricht, wie wir gerettet werden. Und es ist noch nicht lange her gewesen, da hatte Jesus eine ähnliche Predigt gehalten wie die hier. Da hat er sich nicht mit einem Weinstock verglichen, sondern mit dem guten Hirten. Wir lesen das in Johannes Kapitel 10 und da hatte er gesagt über uns Christen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und um deutlich zu machen, dass wirklich niemand und nichts uns Christen aus Gottes Hand reißen kann, fügt er noch einen Vers hinzu und sagt: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wie passt das jetzt zu dem Vers, den wir hier hatten, wo Jesus doch ganz klar sagt, dass die Christen, die keine Frucht bringen, auch nicht errettet werden? Und die Antwort ist: Die Menschen, die keine Frucht bringen, die sehen zwar äußerlich vielleicht in vielerlei Hinsicht aus wie Christen, sind aber keine. Denn wären sie wirklich Christen, dann würden sie auch Frucht bringen. Jesus spricht hier in Johannes 15 über Menschen, die äußerlich wie Christen aussehen, aber die nicht wirklich an ihn glauben. Und Jesus spricht nicht nur hier über diese Menschen, er spricht öfters über solche Menschen. Wir haben eben zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann gehört. Und da haben wir gesehen, das Wort wird gesät wie Weizenkörner. Und vier unterschiedliche Dinge passieren. Und zwei sind uns, glaube ich, relativ klar. Der erste Teil, der fällt auf den Weg, da passiert gar nichts. Das sind Menschen, die zwar das Wort Gottes hören, aber es sie nicht großartig interessiert. Und dann gibt es den letzten Teil, da fällt die Saat auf guten Boden, wächst und bringt Frucht. Das sind Christen, die wirklich an Jesus glauben und dann auch Frucht bringen. Aber dazwischen gibt es zwei andere Teile von Körnern. Bei dem einen fällt die Saat auf Boden, der nicht tief genug ist. Und deswegen verdorren die Früchte oder die Ähren bald wieder. Und bei dem anderen fällt die Saat unter Dornen und geht auch auf, aber wird bald von den größeren Pflanzen erstickt. Und diese beiden letzten Gruppen von Menschen meint Jesus, wenn er hier in Vers 2 davon spricht, dass es Reben gibt, die keine Frucht bringen. Es sind Menschen, die für eine Zeit oder vielleicht sogar für eine längere Zeit äußerlich dabei sind, aber innerlich nicht. Und derselbe Johannes, der diesen Abschnitt hier in Johannes 15 geschrieben hat, der hat auch später Briefe an Gemeinden geschrieben. Und im ersten seiner Briefe schreibt er über genau solche Menschen. Es ist 1. Johannes 2, Vers 19. Diese Menschen sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, also wenn sie wirklich Christen gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Nicht jeder, der aussieht wie eine Rebe, ist auch wirklich mit dem Weinstock verbunden. Nicht jeder Mensch, der aussieht wie ein Christ, ist auch einer. Sondern man ist nur dann ein Christ, wenn man mit dem Weinstock verbunden ist und Frucht bringt. Und dabei möchte ich nochmal wiederholen und betonen, dass wir nicht zur Rebe werden, weil wir Frucht bringen. Wie eben schon gesagt, es wäre Werkgerechtigkeit. Wir sind Reben, weil Jesus über unser Leben gesagt hat, du bist rein, du bist frei von der Sünde, weil du glaubst. Aber wahrer Glaube hat immer auch Gehorsam und Frucht zur Folge, sonst ist es kein Glaube. Wir bringen nicht Frucht, um errettet zu werden, aber wenn wir errettet sind, werden wir Frucht bringen. Das ist das, was Jesus uns sagt. Und wie bringen wir jetzt tatsächlich Frucht als Reben am Weinstock Jesus? Das ist mein dritter Punkt, Frucht bringen nur durch Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt weiter in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Nach allem, was wir bisher gehört haben, stellt sich doch die Frage, warum gibt uns Jesus dieses Gebot? Haben wir nicht eben gesehen, dass wahre Christen gar nicht vom Glauben abfallen können? Also sie brauchen das Gebot doch gar nicht. Aber so einfach ist das nicht. Gott könnte zum Beispiel einfach sagen, da sitzt XY und XY ist Christ und ich, Gott, sorge jetzt in meiner Gnade dafür, dass XY auch Christ bleibt. Fertig. Aber Gott handelt nicht so. Er gibt uns hier und immer wieder in der Bibel ernste Aufforderungen, wirklich bei ihm zu bleiben. Warum tut er das? Denn die Antwort ist nicht ganz leicht zu verstehen. Aber ich glaube, wichtig, um zu verstehen, was Jesus hier tut. Denn es ist so, dass Gott beschließt, dass ein Christ bei ihm bleibt, dass er nicht verloren gehen kann. Aber er sorgt dafür, indem er Gebote gibt. Gebote nach dem Motto, bleib dabei, bleib bei mir. Und dann gibt er dem Christen die Kraft, auch tatsächlich dabei zu bleiben. Ich sage das nochmal, weil es ein bisschen kompliziert ist. Also Gott beschließt, dass ein Christ auf jeden Fall nicht verloren gehen kann, aber er sorgt dafür, dass ein Christ bei ihm bleibt, indem er ihm Gebote gibt und dann dem Christen die Kraft schenkt, auch tatsächlich dabei zu bleiben. Um euch das deutlich zu machen, ein Beispiel. In Apostelgeschichte 27 lesen wir, wie der Gefangene Paulus nach Rom gebracht wird. Er befindet sich auf einem Getreideschiff und fährt übers Mittelmeer. Und mit ihm an Bord eine ganze Schiffsbesatzung, die sich um das Getreide kümmert und eben, dass das Schiff auch ankommt. Und dann sind einige Soldaten da. Und diese Soldaten passen auf eine ganze Reihe von Gefangenen auf. Und einer von diesen Gefangenen war eben Paulus. Und sie wollten also nach Rom fahren. Es waren genau 276 Leute, berichtet uns Lukas. Und dieses Schiff geriet auf der Fahrt in einen schweren Sturm. Und während dem Sturm erschien Gott dem Paulus im Traum und sagte ihm, lieber Paulus, das Schiff wird untergehen, aber ihr werdet alle überleben. Das ist eine tolle Verheißung. In diesem Sturm sagt Gott ihm, ihr werdet alle 276 Leute überleben. Und was macht jetzt Paulus und der Rest der Besatzung? Also sie können sich ja jetzt hinsetzen und Däumchen drehen und sagen, ja, Gott hat ja verheißen, uns wird nichts passieren. Aber das tun sie nicht. Sie kämpfen für das Schiff. Sie geben alles, um nicht unterzugehen. Und irgendwann will die Schiffsbesatzung dann vom Schiff fliehen und alle anderen alleine lassen. Und Paulus wehrt sich dagegen und sagt, wenn die Schiffsbesatzung nicht im Schiff bleibt, dann könnt ihr anderen nicht gerettet werden. Jetzt könnte man einwenden, Paulus, das stimmt so nicht, was du da sagst. Hast du schon vergessen, was Gott zu dir gesagt hatte im Traum, dass ihr alle gerettet werdet? Aber ich glaube, der Einwand zieht nicht. Denn wenn man das ganze Kapitel liest, wird deutlich, Gott wollte die gesamte Besatzung retten. Aber das tat er, indem die gesamte Besatzung an Bord blieb und mit vereinten Kräften um das Überleben kämpfte. Und ganz ähnlich erhält Gott auch unseren Glauben. Er verspricht uns, dass er uns festhält, dass wir Schafe nicht aus seiner Hand gerissen werden können. Aber er hält uns fest, indem er uns das Gebot gibt, bei ihm zu bleiben, und uns dann die Kraft schenkt, auch bei ihm zu bleiben. Vers 4 ist eine ernste Aufforderung an uns, die wir sehr ernst nehmen sollten. Bleibt in mir. Und wenn ich den Vers bisher gehört habe, dann habe ich mir oft im Kopf so andere Wörter mit dazu ergänzt. Jesus sagt ja, bleibt in mir und ich in euch. Und ich habe ganz oft daraus gemacht, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich auch in euch. Aber hier steht erstmal kein Wenn, dann. Es ist erstmal nur ein Befehl. Bleibt in mir und dann ein Versprechen und ich werde in euch bleiben. Gott spricht hier das an, was man in der Theologie Heiligung nennt. Wir haben eben gesehen, dass wir gerettet werden, indem Gott uns gerecht spricht, indem er sagt, du bist rein. Aber die Menschen, die er gerecht gesprochen hat, die bringt Gott in seiner Gnade dazu, dass sie seinem Sohn immer ähnlicher werden. Dass sie im Geist wandeln oder dass sie, wie unser Text sagt, Frucht bringen. Und das wird Gott in uns. Und deswegen sagt er in Vers 4, ich bleibe in euch. Aber gleichzeitig legt er uns die Verantwortung auf die Schultern. Bleibt in mir. Haltet euch selbst nah bei der Quelle. Wenn ihr die Quelle verlasst, dann werdet ihr keine Frucht bringen. Und Vers 4 geht weiter. Und jetzt kommt tatsächlich eine Bedingung ins Spiel, also ein Wenn-Dann. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und wie bleibt man bei Jesus? Die Antwort ist ganz einfach. Sie klingt ein bisschen wie eine Kinderstundenantwort. Es sind hauptsächlich drei Dinge. Bibel lesen, beten und Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und ich möchte heute Morgen einfach mal auf das Dritte eingehen, auf die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, vielleicht stellt sich ja dem einen oder anderen von euch so die Frage, ja, in Christus bleiben, ja, immer diese bildhafte theologische Sprache. Ja, Jesus ist ja nicht hier. Wäre er hier, das wäre dann ja ganz einfach, dann könnte man sich so neben ihn setzen und zu ihm sagen, Jesus, bring mir mal was bei, ich möchte was lernen. Und dann wäre dieses Bild so richtig sichtbar. Ja, man könnte sich nahe zu Jesus halten. Ja, er als Weinstock und ich eben so als Rebe, so direkt daneben. Ich lerne von Jesus und alles ist super. Aber heute, da geht das ja so nicht mehr. Wisst ihr, Jesus hat uns die Gemeinde geschenkt. Und ich weiß, in der Gemeinde ist nicht immer alles einfach und nicht immer alles schön. Aber wisst ihr, wie er die Gemeinde genannt hat? Er hat sie nicht den Jesus-Fanclub genannt. Das hätte er machen können. Sondern er hat sie seinen Leib oder seinen Körper genannt. Und das hat er getan, um uns deutlich zu machen, um in mir zu bleiben, musst du nicht in den Himmel steigen und dich neben mich setzen. Sondern du musst glauben. Und durch den Glauben wirst du Teil einer unsichtbaren Gemeinde. Aber Gott möchte, dass diese Unsichtbarkeit sichtbar wird. Genauso wie ein Leib auch tatsächlich sichtbar ist. In Jesus zu bleiben, funktioniert also unter anderem dadurch, dass du Teil einer Gemeinde wirst, falls du es nicht schon bist, denn die Gemeinde ist der Leib Jesu. Ja, das ist für mich immer wieder ein unvorstellbarer Gedanke, dass wir als oft chaotische und alles andere als perfekte Gemeinden so eng zu Jesus gehören dürfen, dass Menschen, wenn sie Teil von einer Gemeinde sind, tatsächlich Gemeinschaft mit Jesus haben. Und wenn du schon Teil dieser Gemeinde oder einer anderen Gemeinde bist, dann lebe deine Mitgliedschaft. Ja, wir haben ja gehört in diesem Abschnitt, es gibt Reben, die nicht mit Jesus verbunden sind. Und man kann Teil einer Gemeinde sein und keine Frucht bringen. Und der schnellste Weg dahin ist, dass man Teil einer Gemeinde ist und doch nicht Teil einer Gemeinde ist. Man hat einen Zettel zu Hause, wo drauf steht Mitglied der BEG Osnabrück oder was auch immer. Man lässt sich ja auch halbwegs regelmäßig blicken, aber auf der Prioritätenliste steht die Gemeinde irgendwo zwischen, ja, ich müsste auch mal wieder Onkel Max besuchen und der Papierstapel auf meinem Schreibtisch müsste seit einem Dreivierteljahr auch mal wieder sortiert werden. Es geht um dich und es geht um deinen Gehorsam gegenüber dem Gebot von Jesus, bleibt in mir. Und ich weiß, dass Gemeindemitgliedschaft natürlich verbunden ist mit Enttäuschungen, mit Streit, da ärgert man sich über Dinge, da gibt es die Sünde anderer Menschen. Aber es ist es wert, denn es bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus selbst zu haben. Und das hat auch eine ganze Menge mit der Taufe zu tun. Ich habe mich gefragt, warum haben sich Ludwig und Katharina ausgerechnet für diesen Taufvers entschieden? Vielleicht fragt sich das auch der ein oder andere von euch. Und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Bild vom Weinstock und den Reben eine ganze Menge mit der Taufe zu tun hat. Denn die Taufe ist ein Zeichen und Siegel dafür, dass Clemens mit dem Weinstock verbunden ist. Er ist Teil einer christlichen Familie und er wächst innerhalb einer christlichen Gemeinde auf, die ja, wie wir gerade gehört haben, der Leib Christi ist. Und seine Kindheit wird eine ganz andere sein als die Kindheit von vielen anderen Kindern in unserem Land, die weit weg vom Weinstock aufwachsen. Und das ist ein riesiges Vorrecht, nah beim Weinstock aufwachsen zu dürfen. Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass Clemens jetzt einen Freifahrtschein in den Himmel hat. Jesus macht in unserem Abschnitt klar, nicht jeder, der äußerlich mit dem Weinstock verbunden ist, ist es auch tatsächlich. Und deswegen hat Clemens, wenn er älter wird, die Verantwortung, nah am Weinstock zu bleiben und Frucht zu bringen. Jesus sagt zu uns heute Morgen in Vers 3, das sagt er zu uns allen, aber auch ganz besonders zu Clemens, bleib in mir. Und das ist nicht einfach ein gut gemeinter Rat für ein gutes Leben, sondern es ist eine ernste Aufforderung. Und Ludwig und Katharina, ihr habt als Eltern die Verantwortung, ihn immer wieder auf den wahren Weinstock Jesus Christus hinzuweisen. Aber gleichzeitig hat Clemens und habt ihr auch eine wunderbare Verheißung. Nämlich die Verheißung, dass Gott selbst mit ihm verbunden bleiben möchte. Vers 3 geht weiter und ich bleibe in euch. Vertraut auf diese Verheißung und erklärt dem Clemens immer wieder, was das heißt, sobald er sie verstehen kann. Und ihr dürft auch Gott immer wieder an diese Verheißung erinnern. Und dann kommt Vers 5. Der eigentliche Taufvers, und er ist dann im Grunde die Zusammenfassung, was Jesus bisher in den vier Versen gesagt hatte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann bringen wir viel Frucht. Das haben wir uns angeguckt, was das heißt. Aber was meint Jesus, wenn er sagt, ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun? Jesus meint damit, dass wir ohne die Verbindung zu ihm keine Frucht bringen können, die vor Gott zählt. Wir können natürlich Dinge tun, die vor Menschen gut sind. Nicht jeder, der kein Christ ist, der weit weg vom Weinstock lebt, tut nur Böses hier vor Menschen. Ganz im Gegenteil, es ist gut, dass es viele gute Dinge in unserer Welt gibt, die Menschen tun. Aber wenn wir über Frucht reden, dann reden wir über Gottes Perspektive auf die Dinge. Und vor Gott sind nur die Werke wirklich gute Werke, sind nur die Werke wirklich Frucht, die drei Bedingungen erfüllen. Der Heidelberger Katechismus erklärt uns das in Frage und Antwort 91. Und er schreibt, gute Werke sind allein solche, die erstens aus wahrem Glauben, zweitens nach dem Gesetz Gottes und drittens ihm zur Ehre geschehen. Gute Werke sind allein solche, die erstens aus wahrem Glauben, zweitens nach dem Gesetz Gottes und drittens ihm zur Ehre geschehen. Wisst ihr, man kann sich äußerlich an das Gesetz halten und ein echt netter Mensch sein. Aber das ist noch keine Frucht. Frucht sind gute Taten, gute Worte, gute Gedanken, die aus einem Herzen kommen, das in Jesus, dem wahren Weinstock, verwurzelt ist. Und was passiert dann, wenn wir Frucht bringen? Steht dann Gott im Himmel und denkt sich, na schön, also ist ja auch das Mindeste, dass der oder die mal wenigstens ein bisschen Frucht bringt. Also viel, wie ich mich als Weingärtner dafür eingesetzt habe. Nein, Gott freut sich. Ja, Vers 8, das ist euer Lernvers, da lesen wir, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und wenn Gott verherrlicht wird, dann heißt das, dass Gott sich freut. Na, als ich mich darüber nachgedacht habe, wie Gott sich freut, musste ich an ein Erlebnis aus meinem letzten Urlaub in Italien denken. Wir waren zusammen Abendessen und in dem Garten, wo wir gesessen haben, da stand ein großer, uralter Zitronenbaum mit ganz vielen Zitronen dran. Und irgendwie, als ich da so saß, mir den angeguckt habe, kam mir der Wunsch auf, ich würde gerne eine von diesen Zitronen pflücken. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man in Deutschland so selten dazu kommt, Zitronen zu pflücken, aber ich wollte unbedingt eine haben. Da sind aber überall die Kellner rumgelaufen, habe ich mir gedacht, kannst du nicht bringen, dir jetzt einfach eine zu nehmen. Und so beim Rausgehen habe ich allen Mut zusammengenommen und den italienischen Kellner gefragt, ob ich mir eine Zitrone pflücken darf. Und er hat gesagt, wenn es nur eine ist, dann darfst du das. Und dann bin ich hingegangen, habe mir eine der größten ausgesucht, bin hochgesprungen, habe die gepflückt und bin total begeistert mit dieser Zitrone für den Rest des Abends durch die Stadt gelaufen. Doch ist es nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn Gott unsere Frucht in seinen Händen hält. Ja, Vers 8 sagt, es verherrlicht ihn, es freut ihn, Gott genießt es. Ja, so wie ein Gärtner sich freut, wenn die Reben am Weinstock hängen und reiche Frucht bringen, so freut sich Gott, wenn wir Frucht bringen. Und ist das nicht ein Riesenanreiz dafür, dass wir selbst Frucht bringen, wenn wir wissen, dass Gott sich darüber freut, wenn wir Frucht bringen? Aber es gibt noch etwas Zweites, was wir davon haben, wenn wir Frucht bringen. Gott freut sich, das lesen wir in Vers 8, und dann in Vers 16, wir haben es ganz am Anfang gehört, wir bleiben in Ewigkeit. Ich habe euch am Anfang der Predigt von dem griechischen Helden Achilles erzählt. Der Mann, der sich dafür entschied, lieber kurz zu leben und dafür ruhmvoll als lang und ereignislos. Aber selbst der Ruhm hält sich eben nicht ewig. Und vielleicht hat das der britische Gelehrte John C. Taylor besser verstanden. Der hat nämlich im Jahr 2008 der Oxforder Universität eine riesengroße Uhr geschenkt. Diese Uhr ist ein Meisterwerk der Physik und der Technik. Und sie ist so designt, dass es aussieht, als würde eine große Heuschrecke aus Metall, die oben auf dieser Uhr sitzt, die Sekunden langsam fressen. Und unten auf dieser Uhr ließ Taylor einen Satz anbringen. Auf Latein ist dort zu lesen, die Welt vergeht und ihre Lust. Und das ist ein Zitat aus der Bibel. Das ist sogar ein Zitat von demselben Johannes, der uns diesen Abschnitt hier in Johannes 15 aufgeschrieben hat. Und dieser Vers stammt aus seinem ersten Brief. Die Welt vergeht und ihre Lust. Und für sich genommen hört sich der Satz sehr traurig und sehr hoffnungslos an. Ich glaube nicht, dass Taylor Christ ist, aber ich glaube, er hat eine Sache verstanden. Er hat verstanden, die Zeit schreitet unerbittlich voran und nichts bleibt. Wirklich nichts. Wisst ihr, es ist schade, dass Taylor auf seiner Uhr den Johannes nur halb zitiert hat. Denn es gibt etwas, das tatsächlich bleibt. Und Taylor hätte nur einfach den zweiten Teil von dem Vers auch dazu schreiben müssen. Denn da lesen wir, die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, wer also Frucht bringt, der bleibt in Ewigkeit. Amen.